Ich bin froh und dankbar über das, was Gott hineinspricht, wie vielfältig er in unserer Gemeinde redet. Das haben wir gerade eben im Gottesdienst, im Lobpreis schon gemerkt, durch die Eindrücke gemerkt, durch das Sprachengebet gemerkt, durch das Zeugnis gemerkt. Gott redet. Gott redet heute Morgen und er will heute Morgen ganz persönlich und tief in dein und in mein Herz hineinsprechen. Wir dürfen Gott begegnen. Wir haben dieses wunderbare Jahresthema, das Dream Team, Gottes Kraft und mein Bestes. Auf der einen Seite Gottes Kraft, der nichts unmöglich ist, die alles vermag, die alles kann. Und auf der anderen Seite unser Bestes. Das Beste, was wir geben können. Das Beste, was wir für Gott einsetzen können. Ein wunderbares Jahresthema, was wir haben. Und das ist genial, wenn man am Ende seines Lebens darauf zurückblickt und wenn man schaut und wenn man sagen kann, ich habe mein Bestes für Jesus gegeben. Ich hoffe, dass ich das irgendwann, wenn ich mal so weit bin, wenn ich mal ins Alter gekommen bin, ich hoffe, dass ich das sagen kann. Ich habe mein Bestes für Jesus gegeben. Und heute geht es um einen Part dieses unschlagbaren Teams. Heute Morgen möchte ich mit uns über Gottes Kraft sprechen. Gottes Kraft, das ist die lebensverändernde Kraft Gottes. Die Kraft, der alles möglich ist, die alles vermag, die jede Situation ändern kann, der nichts unmöglich ist. Über diese Kraft möchte ich heute Morgen mit euch sprechen. Gottes Kraft. Gottes Kraft wird in seinem Wort sichtbar. Wenn man sich so die Bibel anschaut, von Anfang bis Ende, dann ist das ein großes Zeugnis über Gottes Kraft. Schon wenn man in die ersten Verse der Bibel hineinschaut, da wo der Geist über dem Wasser schwebt, wo Vater, Sohn und Geist schon da sind und wo sie alles kunstvoll gestalten, wenn man so durch die Natur geht und sieht, was Gottes Kraft alles möglich ist, dieser Schöpfungskraft, das ist fantastisch. Aber auch weiter so durch die Geschichte, über die geschichtlichen Ereignisse, über das, was so passiert, wenn man sich einzelne Persönlichkeiten anguckt, wenn man sich Mose oder Josua, Saul, David anguckt, überall in dieser Geschichte sieht man Gottes Kraft und was Gottes Kraft möglich ist. Gottes Kraft macht es möglich, dass wir Riesen gegenübertreten und sie schlagen können. Gottes Kraft hat es möglich gemacht, dass Daniel in der Löwengrube nicht aufgefressen wurde. Gottes Kraft kann dafür sorgen, dass wir in einem Feuerofen sind und nicht verbrennen. Wenn man sieht so in der Bibel, in der Geschichte, was Gottes Kraft möglich ist. Fantastisch. Fantastisch, was Gottes Kraft kann. Aber auch in der Veränderung in Menschen. Man sieht, wie Menschen sich verändert haben durch Gottes Kraft, wie Gottes Kraft hineingekommen ist und wie Menschen sich teilweise um 180 Grad gedreht haben. Wenn man so eine Veränderung von Saulus in die Richtung zu Paulus in die Richtung anschaut, das ist einfach nur fantastisch. Und in den ganz vielen Wundern, die wir in der Bibel sehen können, sei es Heilung, sei es Naturwunder, sei es Auferstehung, diese ganzen Wunder sind ein großes Zeugnis von Gottes Kraft. Gottes Kraft wird aber auch in deinem und in meinem Leben immer wieder sichtbar. Wenn ich so drauf zurückschaue, was Gottes Kraft in meinem Leben schon alles getan hat, dann kann ich nicht anders als staunen. Und ich glaube, das ist dieser Moment, wo man ergriffen ist, wo man sich, deswegen sagt die Bibel, redet oft davon, behaltet euch das Gute, was Gott getan hat in unserem Leben. Weil man das ganz schnell vergisst, aber wenn man so in seine Geschichte guckt, wo Gott bei uns Dinge gewirkt hat, wo er Veränderungen geschafft hat, dann ist das großartig, dann ist das ein großes Zeugnis von Gottes Kraft in unserem Leben. Dort, wo wir Heilung erleben dürften, dort, wo wir Befreiung von Angst und von Furcht erleben dürften, dort, wo Gott uns als Beistand beigestanden hat in Situationen, wo wir Trost brauchten, wo wir in herausfordernden Situationen standen, wo wir weder ein noch aus wussten. Gott schenkt uns Liebe für andere Menschen, vielleicht auch ganz besonders manchmal für die, das ist so Gottes Kraft, die hineinkommt, für die Menschen, die man sonst nicht so klasse findet vielleicht oder mit denen man vielleicht eher Schwierigkeiten hat, das soll es ja geben. Gerade für diese Menschen schenkt Gott uns eine unheimliche Liebe. Gott schenkt uns einen tiefen Frieden in Situationen. Ein Frieden, den man nicht erklären kann. Ein Frieden, wo man weiß, ich bin in dieser Situation und es ist ein Sturm aufgezogen und ich bin in dieser Situation, aber ich weiß, ich habe inneren Frieden darüber und du bist bei mir. Oder eine Freude. Ich erinnere mich sehr, sehr gerne an ein Erlebnis, was ich hatte. Ich war unterwegs mit ein paar Freunden und wir waren auf dem Fahrrad unterwegs, sind dann im Rhein ein bisschen schwimmen gegangen und ein Freund kam und hat mich so untergeduckt. Und ich habe keine Luft mehr bekommen und habe mehrmals Wasser geschluckt und hatte irgendwie innerlich schon Überlebensängste. Und das war nicht ein Freund, sondern es war ein Bekannter, der schon deutlich älter war. Und ich dachte mir, wie kann der das jetzt machen? Also merkt er nicht, dass ich gerade Überlebensängste habe? Und ich bin dann auf mein Fahrrad gestiegen und ich bin losgefahren. Und irgendwie kam in meinen Gedanken ein Lied, etwas in mir. Zeig mir, dass es dich wirklich gibt und dann immer wieder diesen Vers und Freude, die von innen kommt. Du gibst Freude, die von innen kommt. Dieser Tag ist mir noch so eindrücklich in meinem Gedächtnis. Ich glaube, es ist einer der vielleicht glücklichsten Tage in meinem Leben, weil ich Gott sehr, sehr intensiv nach diesem Erlebnis erlebt habe. Und das ist diese Freude, die kein anderer schenken kann, gerade in solchen Situationen, sondern Gott gewirkte Freude durch seine Kraft. Seine Kraft macht es möglich, dass sich bei uns Lebenssituationen und Lebensumstände verändern. Und diese Kraft, die wird sichtbar in dem Wirken des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist wohnt und lebt in uns. Das haben wir eben schon gesungen. Ich bin immer begeistert, wenn ich so die Linie des Gottesdienstes sehe, dass wir vorher gar nicht abgesprochen hatten, welche Lieder laufen, aber dass das ein Lied war, was eben drin vorkam, nämlich, dass der Heilige Geist in uns wohnt. Und Gott ist ein Gentleman. Ich liebe dieses Bild, wenn man sich das so richtig bildlich vorstellt, einer vielleicht mit Frack und mit Fliege, so ein richtiger Gentleman. Habt ihr schon mal so einen richtigen Gentleman erlebt? Wenn man sich so vorstellt, Gott ist ein Gentleman. Er kommt nicht einfach in uns rein und poltert die Tür ein, sondern er will gebeten werden. Er will, dass wir ihn einladen. Er verändert uns mit unserer Zustimmung. Es fängt immer an mit unserem Ja, dass wir Ja sagen. Komm und veränder mich. Komm und sei in mir. Mit unserer Entscheidung, mit unserem Einverständnis. Und es war unsere Entscheidung, Gott in unser Leben aufzunehmen und ihm unser Leben abzugeben, in die Hand zu geben. Es ist unsere Entscheidung, Gott zu erlauben, dass er in unser Leben kommt und dass er in unserem Leben bestimmen darf, dass er regieren darf. Es ist unsere Entscheidung, ob Gott in unserem Leben alle Lebensbereiche gehören oder ob wir Dinge für uns zurückhalten, ob wir uns verändern lassen wollen, unser Herz, unsere Einstellungen, unsere Handlungsmuster, unsere Gewohnheiten, all das, was in uns ist. Es ist unsere Entscheidung, ob wir Gott als Gentleman reinlassen und uns verändern lassen. Und es ist ein Riesenvorrecht, dass der Heilige Geist in uns wohnt. Es ist ein Riesenvorrecht. Denn das ist derselbe Heilige Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, der wohnt in uns. Dieser Geist, dem alles möglich ist, der wohnt in dir und in mir. Und im Neuen Testament ist öfter mal beschrieben, dass der Heilige Geist kommt und dass er Wohnung in uns nimmt. Das heißt, dass er in uns einzieht. Und es ist davon die Rede, dass wir ein Tempel des Heiligen Geistes sind. Tempel, wenn man sich das so im Alten Testament anschaut, da gab es einen Vorhof und es gab das Allerheiligste. Und du und ich, wir sind der Wohnort Gottes. Wir sind das Allerheiligste Gottes. Wenn man sich das überlegt, dass wir das Allerheiligste Gottes sind, wo Gott drin wohnen will, das ist fantastisch. Ich möchte mit euch zwei Stellen lesen aus dem Korintherbrief, die nochmal davon handeln, von diesem Tempel des Heiligen Geistes. Aus 1. Korinther 3, Vers 16 und 17. Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt? Wer den Tempel Gottes zerstört, zerstört sich damit selbst, weil er Gottes Gericht über sich bringt. Denn Gottes Tempel ist heilig und dieser heilige Tempel seid ihr. Gott wohnt in uns und Gott ist heilig und deswegen sind auch wir heilig. Er hat uns geheiligt dadurch, dass er in dir und in mir wohnt. Wir sind Gottes heiliger Tempel. Und deswegen ist es gut, dass wir mit unserem Tempel gut und verantwortungsbewusst umgehen. In einer zweiten Stelle im Korintherbrief wird das nochmal deutlich. Da steht in 1. Korinther 6, Vers 17 bis 20, wer sich hingegen mit dem Herrn verbindet, wird eins mit ihm. Sein Geist verbindet sich mit dem Geist des Herrn. Habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Gott hat euch als Eigentum erworben. Denkt an den Preis, den er dafür gezahlt hat. Darum geht mit eurem Körper so um, dass es Gott Ehre macht. Zwischendrin, ich habe den Vers 18 ausgelassen. Dort ist ein Vers, der davon handelt, dass besonders, dass wir uns gegen unseren Tempel mit nichts anderem so sehr versündigen oder ihn entweihen, als mit dem, dass wir in sexueller Unmoral leben. Das ist so eine Sache, die besonders deutlich nochmal aufgeführt ist. Und wir sind mit Gott eins geworden, steht dort. Gott hat sich mit uns verbunden, wir sind eins. Und Gott hat uns als Eigentum erkauft. Wenn man an dieses Eigentum denkt, was bedeutet eigentlich Eigentum? Also ich glaube, wenn man ein Hauskauf denkt, dann weiß man das ziemlich deutlich. Vielleicht hat jemand von euch schon mal ein Haus besessen, ich noch nicht, also zumindest nicht über mein Elternhaus hinaus. Vielleicht hat jemand von euch schon mal ein Haus besessen oder verkauft. Und bei dem Verkaufen ist es so, wenn man ein Haus verkauft, dann gehört es nicht mehr mir. Das heißt, ich kann nicht mehr in das Haus gehen und kann es machen, wie ich das will, sondern ich habe das Haus verkauft. Es gehört einem anderen Eigentümer. Es gehört nicht mehr mir. Und genau ist das so mit uns. Wenn wir uns für Jesus entschieden haben, Jesus hat den Preis für uns gezahlt. Jesus hat uns erkauft, erworben als sein Eigentum. Wir sind Gottes Eigentum. Und deswegen sagt er uns immer wieder, achtet darauf, wie du mit deinem Tempel, wie du mit dir umgehst. Ich möchte euch ein Beispiel erzählen. Ein Beispiel von einer leckeren Pizza. Wer von uns mag gerne Pizza? Okay, doch einige. Perfekt. Also, stell dir vor, du orderst eine Pizza. Du rufst also an, bestellst dir eine schöne, vielleicht in dem Fall eine schöne Tomate-Mozzarella-Pizza und der Pizzalieferant, der kommt zu dir nach Hause und er trägt die Pizza so auf seiner Hand. Und der Käse, der läuft schon so an seinem Arm herunter und irgendwie denkst du dir, ich weiß nicht, wo die Hand vorher schon überall war, da willst du auch gar nicht drüber nachdenken. Aber wenn er fragen wird, wer hat diese leckere Mozzarella-Pizza bestellt, dann ist wahrscheinlich die erste Frage, die du und die ich ihm stellen, wo ist der Karton? Und ohne Pizzakarton, wenn also jemand eine Pizza liefern würde, ohne den Karton, dann wäre unsere Frage, die erste Frage, die wir haben, ich würde erwarten, dass das Produkt in einem Karton kommt und wo ist mein Karton? Ich habe euch einen Karton mitgebracht. Einen schönen Pizzakarton. Der ist leer, genau. Leider. dieser Pizzakarton, der ist an sich nicht besonders wertvoll. Ist vielleicht so ein 20, 30 Cent Artikel. Aber was das Geniale ist, ist, dass dieser Pizzakarton auf einmal sehr, sehr wertvoll wird durch den Inhalt, der hineinkommt. Der Pizzakarton wird wertvoll durch die leckere Pizza, die wir da drin erwarten würden, durch die leckere Pizza, die hineinkommt. Das bedeutet also, nicht die Verpackung gibt dem Produkt ihren Wert, sondern das Produkt, was hier reinkommt, gibt der Verpackung diesen Wert. Bedeutet also, übertragen, wenn Gott und Jesus mit seinem Heiligen Geist, wenn der Heilige Geist in uns wohnt, bekommen wir unseren Wert dadurch, dass Gott in uns Wohnung nimmt. Und dass er hineinkommt und uns wertvoll macht. Und manchmal denken wir, wir müssen besonders talentiert, besonders schlau, besonders klug, vielleicht besonders hübsch oder sonst irgendwas sein, um wertvoll zu sein. Wir sind alle ein solcher Pizzakarton. Und unser Wert, wir werden besonders wertvoll dadurch, dass Gott in dir und in mir wohnt. Dass er seine herrliche, im Bild gesprochen, dass er seine herrliche Pizza in unseren Karton legt. Dass er mit seinem Heiligen Geist, mit seinem guten Geist hineinkommt und in dir und in mir, in dem Allerheiligsten in uns, dass er Wohnung in uns nimmt. Der König der Könige, der Schöpfer des Universums, der Herr der Herren, der allmächtige Gott, nimmt in dir und in mir Wohnung. Aber es gibt eine Bedingung dafür. Gott will, dass wir leer und dass wir sauber sind. Denn wenn hier schon jede Menge Krempel drin ist, dann wird Gott seine Pizza nicht hier reinlegen. Und wenn der Pizzakarton nicht sauber ist, dann wird Gott seine Pizza auch nicht hineinlegen. Ich habe euch noch einen zweiten Pizzakarton mitgebracht. Der enthält leider auch keine Pizza mehr, ich muss euch enttäuschen. Aber er enthält zumindest noch das, was davon übrig geblieben ist. Wer von uns würde eine frische Pizza in einen solchen Karton legen? Wahrscheinlich keiner von uns. Das verbietet uns schon der kluge Menschenverstand, dass wir eine frische Pizza in solch einen Karton legen. Also wie viel weniger wird also der Heilige Geist sich in so einen Körper legen? Wie viel weniger wird der Heilige Geist in uns Wohnung nehmen oder sich ausbreiten wollen, wenn wir ihm so einen Karton bieten? Und das Gute ist, dass Gott uns immer wieder sagt, dass wir kein verschmutzter Karton brauchen bleiben. Sondern dass er uns sagt, ich will dich reinigen, ich will dich heiligen, ich will in dir leben. Und manchmal wundere ich mich, warum Gottes Kraft vielleicht nicht so stark in mir mächtig ist, warum ich vielleicht gar nicht Gottes Kraft vielleicht gar nicht so stark merke. Und er sagt zu mir, hey, wenn du mir so einen Karton bietest, habe ich keine Lust. Sondern Gott möchte in einen sauberen Körper hineinkommen. Und das ist, dieser Karton muss nicht schmutzig bleiben, sondern wenn Gott mit seiner Kraft hineinkommt, dann reinigt er alles und wir sind nicht mehr ein solcher Karton, sondern es ist wieder alles auf Null zurückgesetzt. Gerade beim Abendmahl vielleicht, wo das nochmal besonders intensiv wird. Und wir sind so ein frischer, neuer Karton. Ich bin so dankbar für das, was Ulf eben weitergegeben hat. Es kommt nämlich nicht darauf an, wie viele Abzeichen wir sammeln oder wie viele Judo-Gürtel oder wie viel wir in der Welt sammeln, sondern es kommt darauf an, dass der Geist Gottes in uns ist und dass er sich ausbreiten kann, dass er immer größer wird, immer mehr Raum in uns einnimmt. Und das macht er, wenn wir ihm einen sauberen Karton bieten. So ein schmutziger Karton oder eine Lebensweise, die nicht darauf Acht gibt, was Gott gefällig ist, die verhält sich im Gegensatz zu Gottes Geist. Und wir dürfen aber immer wieder in Anspruch nehmen, zu Gott zu kommen und uns reinigen zu lassen. Es gibt so zwei Bereiche in uns, die sich gegeneinander auflehnen. Einmal ist das unsere menschliche Natur, das, was vielleicht so die Reize, die Begierden, so das, was wir uns vielleicht kurzfristig wünschen, vielleicht auch so gemischt mit unserem Egoismus, was wir gerade haben wollen. So, das wollen wir gerade haben. Und Gottes guter Geist. Ich möchte mit euch eine Stelle lesen, die es nochmal deutlich macht aus Römer 8. Römer 8, Vers 3b bis 6 oder bis 5. Deshalb hat Gott als Antwort auf die Sünde seinen eigenen Sohn gesandt. Dieser war der sündigen Menschheit insofern gleich, als er ein Mensch von Fleisch und Blut war. Und indem Gott an ihm das Urteil über die Sünde vollzog, vollzog er es an der menschlichen Natur. Gott hat seinen Sohn für uns gegeben. Das haben wir gerade eben uns nochmal bewusst gemacht durch das Abendmahl. Jesus ist für dich und für mich gestorben. Er war das Opferlamm. Er hat das perfekte Opfer vollbracht. Im Alten Testament, wenn man sich das so anschaut, dann gab es immer ein Opfertier, was so zur kurzfristigen Sühnung der Schuld war. Und immer wieder neu musste geopfert werden. Und es kam dabei immer auf das Blut drauf an, auf das Blut, das vergossen wurde. Jesus hat sein unschuldiges Blut für uns gegeben und das perfekte Opfer vollbracht, sodass wir uns darauf stellen dürfen, auf das, was Jesus getan hat. In diesem Text geht es weiter. So kann sich nun in unserem Leben die Gerechtigkeit verwirklichen, die das Gesetz fordert. Und zwar dadurch, dass wir uns vom Geist Gottes bestimmen lassen und nicht mehr von unserer eigenen Natur. Wer sich von seiner eigenen Natur bestimmen lässt, dessen Leben ist auf das ausgerichtet, was die eigene Natur will. Wer sich vom Geist Gottes bestimmen lässt, ist auf das ausgerichtet, was der Geist will. Der menschliche Wille steht also im Gegensatz zu dem, was Gottes Wille ist. Gottes Geist will in uns ganz andere Dinge hervorbringen, als unsere menschliche Natur manchmal will. Und in diesem Text im Römerbrief, es ist so genial, ihr könnt gerne mal das 8. Kapitel lesen, es ist total stark. Es geht weiter, dass die sich von Gottes Geist leiten lassen, dass sie seine Söhne und Töchter sind, dass sie Gottes Söhne und Töchter sind und dass sie aber Vater zu Gott rufen dürfen. Das ist das Riesengeschenk, das Riesenvorrecht, was wir haben. Gottes Geist will uns leiten. Wir können uns das vielleicht so vorstellen, wie ein Tau auf der einen Seite und ein Tau auf der anderen Seite. Und beide ziehen in unterschiedliche Richtungen. Unsere menschliche Natur zieht in eine Richtung, die macht meistens, so erfahrungsgemäß aus meinem Leben, das, was einfach ist und was bequem ist und was mir gerade passt. Oder Gottes Geist, der in eine ganz andere Richtung spricht und der von Demut spricht, der von Vergebungsbereitschaft spricht, der von Rücksichtnahme spricht, der von so ganz anderen Dingen spricht, als das die menschliche Natur manchmal will. Es gilt also, dieser menschlichen Natur wenig Raum zu geben und Gottes Geist mehr Raum zu geben, dass Gottes Geist in uns leben kann und sich verwirklichen kann. Ich möchte mit euch noch eine Stelle lesen aus Galater, die mich sehr angesprochen hat. In Galater 5. Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen, dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgehen. Denn die menschliche Natur richtet sich mit ihren Begehren gegen den Geist Gottes Und der Geist Gottes richtet sich mit seinen Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander. Und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Das ist das, was passiert. Auf der einen Seite Gottes Geist, auf der anderen Seite die menschliche Natur, die liegen im Streit miteinander. Und es ist immer die Frage, welche Seite gewinnt? Welcher Seite geben wir mehr Raum? Vielleicht zu welcher Seite lassen wir uns hinreißen? Ich finde ganz beachtlich, dass sogar Paulus etwas darüber sagt. Und zwar, dass er das sagt: Das Gute, was ich will, das tue ich nicht. Aber das Böse, was ich will, was ich nicht will, das tue ich. Also in diesem Vers merke ich, dass auch Paulus damit ganz schön zu kämpfen hatte. Mit der einen Natur, die so auf das drängt, was sie selber will, und Gottes Natur, Gottes Geist, der uns zu anderen Dingen drängen will. Es geht weiter in diesem Text. Wenn ihr euch jedoch vom Geist Gottes führen lasst, steht ihr nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes. Im Übrigen ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltung, Neid, Trunkenheit, Fressgier und noch vieles andere, was genauso verwerflich ist. Wir sollen uns von Gottes Geist führen lassen. Und Gottes Geist will uns wegbringen von den Dingen, die Paulus hiernach aufzählt. Er hat so eine Liste gegeben, was ihm eingefallen ist, aber er schreibt hinterher ganz bewusst und vieles andere, was genauso verwerflich ist. Und Gott hat uns seinen Geist gegeben, damit wir das unterscheiden können. Damit wir unterscheiden können, was die menschliche Natur ist, was also alles dazu zählt, zu diesen Dingen, und wozu uns Gottes Geist drängen will. Dass wir das in uns wissen und entscheiden können, das ist Gottes Geist oder das ist gerade meine menschliche Natur. Dieser Text sagt uns aber nicht nur, was wir nicht sollen oder wo wir aufpassen sollen bei unserer menschlichen Natur, sondern dieser Text geht weiter mit vielleicht so einem der mitbekanntesten Verse aus dem Neuen Testament, nämlich über die Frucht des Geistes, was Gott Gutes in uns hervorbringt. Ich kann euch diesbezüglich nur warnen, wie ich es schon früher getan habe. Wer so lebt und handelt, wird keinen Anteil am Reich Gottes bekommen, dem Erbe, das Gott für uns bereithält. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Gott sagt ganz klar, wenn wir uns nach diesen Dingen, die eben aufgezählt wurden, wenn wir uns danach richten, haben wir keinen Anteil am Reich Gottes. Sondern wir sollen den Geist Gottes reicher in uns wohnen lassen, sodass er seine gute Frucht hervorbringen kann. Dass mehr seine Frucht hervorkommt, in dem, wie wir uns zu Gott und zu anderen Menschen verhalten. Wir haben so das Motto als Gemeinde, für Gott leben, für Menschen leben, für unsere Stadt leben. Und gerade dort zeigt sich unsere eigene Natur oder Gottes Geist, auf was wir uns richten. Gerade schon hier in der Gemeinde, wenn man mal so sich anguckt, diese Liste über Zerwürfnisse, über Streit, über solche Dinge, was die menschliche Natur eigentlich ist und das, was Gott hineinspricht. Friede, Freude, Liebe, Rücksichtnahme. Und an diesem Punkt komme ich immer wieder dazu, dass ich sage, Gott, ich brauche mehr von deinem guten Geist. Ich schaffe das alleine sowieso nicht. Aber ich weiß, dass du meinen Karton reinigen kannst und dass du einziehen willst und dass du dich ausbreiten willst, wenn ich dich als Gentleman einlade in mein Leben. Und ich möchte euch die letzten Verse des Kapitels nicht vorenthalten. Nun, wer Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Wir wollen nicht überheblich auftreten, einander nicht provozieren und nicht neidisch aufeinander sein. Gottes Geist hat uns ein neues Leben geschenkt. Und ich finde das so beachtlich, wie er hier gesagt ist, auf Schritt und Tritt von Gottes Geist führen oder bestimmen zu lassen. Das bedeutet also, Gottes Geist gibt den Ton an und nicht mehr ich gebe den Ton an. Das geht aber nur dann, wenn wir in Situationen hineinhören, Gott, was würdest du machen an meiner Stelle? Wenn du jetzt ich wärst, was würdest du tun? Ich hatte früher so ein Armband, da standen 4 Buchstaben drauf, WWJD. Also, what would Jesus do? Was würde Jesus tun? Das hat immer daran erinnert, mich daran erinnert, Jesus, wenn du jetzt an meiner Stelle wärst, was würdest du jetzt tun? Wie würdest du dich verhalten? Was würdest du machen? Und dann, wenn wir Gott Raum geben, wenn wir dem Heiligen Geist Raum geben, wenn wir fragen, wie würdest du jetzt handeln, dann ist es immer mehr, dass Gottes Geist uns bestimmt und nicht mehr unsere eigene menschliche Natur. Ich möchte zum Schluss mit euch noch ein Bild teilen. Ein Bild, was mich sehr, sehr begeistert hat. Stell dir einmal vor, dein Leben ist ein Segelboot. So von Anfang bis Ende. Mit deiner Geburt fährst du so auf diesen Ozean des Lebens. Und das Ziel ist, dass du mit deinem Leben ankommst im sicheren Hafen. Bei Gott, in der Ewigkeit. Und du fährst in deinem Boot los. Und auf dem Meer treten so verschiedene Winde auf, die dein Boot in Richtung bringen wollen. Aber als du dich entschieden hast, Gott in dein Leben aufzunehmen, hat Gott dir so einen besonderen Wind geschenkt, nämlich den Heiligen Geist, der in der Bibel oft auch als Wind bezeichnet wird, der in dein Segel wehen will. Wie hier eins zu sehen ist, ein schönes Segel, wo Gott hineinwehen will, wo der Wind des Heiligen Geistes hineinwehen will. Und das ist ein Wind, der bei Menschen, die Gott nicht kennen, der nicht weht, weil sie ihn gar nicht wahrnehmen, weil sie gar nicht merken, da ist was. Sondern dieser Wind ist da, wenn du dich entschieden hast und der Heilige Geist kommt in dein Leben hinein, dann hast du so einen besonderen Wind in deinem Leben. Und es liegt an uns, dass wir unser Segel richtig setzen. Also, man hat ja so einen Mast, und an diesem Mast ist da unten dieser Holzstab, der befestigt ist, ist der Baum. Und dieser Baum, der muss festgemacht werden. Der wird mit so einem Seil wird er festgemacht. Die Schot benutzt man dazu, die legt man auf so eine Spule. Und dann wird sie an der Seite des Boots wird sie in einer Krampe festgemacht und richtig festgezogen, damit dieses Segel nicht in eine Richtung umschlagen kann. Und ich glaube, genauso ist das mit unseren Entscheidungen in unserem Leben. Dass wir es brauchen, dass wir das Segel richtig festmachen. Dieses Segel, wo Gottes Wind hineinwehen will, dass dieses Segel nicht in einem Sturm hin und her gerissen wird durch irgendwelche anderen Dinge, sondern dass wir es festgemacht haben, damit der richtige Wind, damit der Heilige Geist unser Boot vorwärts bringt und damit wir auf Kurs bleiben. Denn es ist ziemlich gefährlich, wenn man dieses Segel nicht festbindet, dann schlägt dieser Baum aus auf dem Boot und kann dich richtig treffen. Und einige haben da schon schwere Verletzungen erlitten, wenn sie von diesem Querstab getroffen werden. So ist es also unheimlich wichtig, dass wir gerade in Stürmen, wo unser Boot sich vielleicht manchmal drehen will oder sonst irgendwas, dass wir unser Segel richtig festgemacht haben, dass wir das Seil richtig festgezogen haben. Und das sind die Entscheidungen, die wir treffen. Vielleicht auch die Entscheidung, die wir immer wieder neu treffen. Die Entscheidung zu sagen, ich will mich von Gottes Geist bestimmen lassen und ich will mich nicht von meiner menschlichen Natur bestimmen lassen. Und manchmal ist es so, manchmal versuche ich in meinem Leben, dass ich Paddel in die Hand nehme und dass ich denke, in meinem Segelboot, ich komme mit meinen Paddeln schneller vorwärts. Das ist so, wenn wir nicht mehr auf Gottes Kraft vertrauen, auf das, was er hineingibt, auf seinen Wind warten, sondern manchmal denken, ich weiß es eh viel besser und ich komme viel schneller vorwärts und versuchen aus unserer eigenen Kraft diese kleinen Paddel bei so einem riesigen Segelboot in die Hand nehmen und versuchen zu rudern und zu rudern und zu rudern. Und Gott sagt uns, er möchte uns den Wind geben, den Wind des Heiligen Geistes, dass wir darauf warten und unser Segel richtig setzen. Dass wir keine Mühe und Last haben, selber zu paddeln, sondern dass wir auf den perfekten Wind warten des Heiligen Geistes. Und manchmal gibt es Zeiten, gerade in Stürmen, wenn es stürmisch in uns ist, dass Gott uns sagt, wirf mal einen Anker aus, damit dein Boot nicht kentert und du nicht von den anderen Winden hin und her geworfen wirst, damit du sicher bleiben kannst. Und das sind so Fahrten, wo es mal nicht schnell vorwärts geht, sondern wo vielleicht mal alles auf Stillstand ist. Das hat man ja in seinem Leben, dass es manchmal so Phasen gibt, die sind unheimlich schnell und intensiv, da rennt man vorwärts und es gibt so Phasen, da bleibt man gefühlt auf demselben Punkt stehen. Es gibt Phasen wahrscheinlich, da fährt man mit seinem Boot in wenigen Tagen, fährt mal zig Kilometer und in manchen Stellen bleibt man auf einer Stelle stehen. Und Gott sagt uns, dass wir den Anker auswerfen sollen, damit er uns schützt, damit er unsere Burg ist, damit er unsere Festung ist, damit er uns Halt gibt, gerade in den stürmischen Zeiten, damit er uns Geborgenheit gibt. Gottes Kraft wird in der Bibel und in der Geschichte wird sie sichtbar, in deinem und in meinem Leben wird sie sichtbar. Der Heilige Geist wohnt in dir und in mir, in unserem Allerheiligsten. Und es gilt, uns von Gott reinigen zu lassen, dass wir ein sauberer Pizzakarton, dass wir ein sauberer Körper, ein sauberer Tempel, ein sauberes Allerheiligstes vor Gott sind. Und er will uns nach vorne bringen. Er will uns auf Kurs bringen. Die lebensverändernde Kraft wirkt in dir. Sei ein gereinigter Tempel Gottes und lass dich von seinem Geist neu auf Kurs bringen. Das möchte ich dir gerne mitgeben für deine kommende Woche. Vielleicht nochmal ganz bewusst vor Gott zu kommen, und das machen wir jetzt gleich auch nochmal, vielleicht Gott ganz bewusst nochmal zu sagen, reinige mich innerlich, mach du mich ganz neu. Vielleicht ganz bewusst zu sagen, ich habe in der letzten Zeit versucht zu paddeln, aber ich will mein Segel festbinden für den Wind des Heiligen Geistes. Ich will, dass du die Führung in meinem Leben übernimmst, dass ich nicht selber führe, sondern dass ich dich führen lasse. Dass ich mich abgebe als ein Eigentum, was dir gehört, Gott. Und dass du darüber bestimmen darfst. Ich möchte noch mit uns beten. Wenn du heute hier bist oder zu Hause sitzt und du hast Gott noch nicht in dein Leben aufgenommen, du sagst, ich möchte auch Gott in meinem Leben haben. Ich weiß, dass Jesus das perfekte Opfer gebracht hat und dass er für mich gestorben ist am Kreuz. Und den heute in dein Leben aufnehmen möchtest und diesen guten Geist, den Heiligen Geist in dir haben möchtest, der dich führt und leitet und bewahrt in Stürmen, dann bitte ich dich, dich einmal kurz zu melden. Du kannst dich auch zu Hause melden, dort wo du sitzt, vor deinem PC. Einfach einmal kurz als Zeichen für Gott deine Hand in die Luft strecken. Das ist kein Zeichen, was wir uns geben untereinander oder wo man sich jetzt besonders erkenntlich zeigen muss, sondern es ist ein Zeichen, was man nochmal bewusst macht vor Gott und sagt, Gott, hier bin ich. Ich möchte mit uns beten. Und ich bitte uns, das Gebet einfach als Unterstützung gemeinsam zu beten mit denen, die ihre Hand gehoben haben. Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Und ich danke dir, dass du das perfekte Opfer gebracht hast. Ich danke dir, dass du mich reinigst. Und ich danke dir, dass du mich zu deinem Kind machen willst. Ich möchte alle meine Fehler dir abgeben und dich bitten, dass du mich reinmachst. Amen. Und ich möchte noch ein zweites Gebet mit uns sprechen. Ein Gebet, wenn du heute hier bist und wenn du sagst, ich möchte mein Allerheiligstes, mein Innerstes, ich möchte es wieder neu reinigen lassen von Gott. Ich möchte ein sauberer Karton, eine saubere Verpackung sein für den guten Heiligen Geist. Oder wenn du sagst, ich möchte, dass der Heilige Geist mehr Mitspracherecht, dass er die Führung übernimmt in meinem Leben. Dass er nicht nur irgendwie an der Seite ist, sondern dass er die Führung in meinem Leben übernimmt. Dass er in mein Segel hineinweht und dass ich mich von ihm bestimmen lasse. Wenn du heute Morgen hier bist und das ja, für dich so eben im Gottesdienst gemerkt hast, dass Gott dich angesprochen hat, dann möchte ich dich bitten, dass du auch einmal kurz aufzeigst. Ich möchte mit all denjenigen noch ein Gebet sprechen. Vater, ich danke dir, dass du heute Morgen hier bist und ich danke dir, dass du möchtest, dass wir eine saubere Verpackung, ein sauberer Tempel sind vor dir. Ich danke dir, dass du uns immer wieder reinigst und dass du kommst mit deinem Heiligen Geist und dass du Wohnung nimmst. Ich danke dir, dass wir dein Eigentum sind, dass wir dir gehören. Ich danke dir, dass du die Führung übernehmen möchtest in unserem Leben. Ich danke dir, dass du mit deinem guten Geist hineinwehst in unser Segel. Ich danke dir, dass du kommst und uns neue Kraft gibst. Ich möchte dich bitten für all diejenigen, die in letzter Zeit so viel gepaddelt haben mit ihren eigenen Paddeln. Ich möchte dich bitten, dass du kommst und dass du Kraft gibst, dass du Kraft gibst, das Seil festzubinden und auf den Wind zu warten, den du gibst. Ich möchte dich bitten für alle Phasen, wo gerade Stillstand ist. Ich möchte dich bitten, dass du dich durch deine starke Präsenz zeigst, durch deinen Heiligen Geist zeigst. Und dass du mehr Raum in uns gewinnst. Amen. Ich habe Manuel noch gebeten, zum Abschluss mit uns ein Lied zu singen. Das heißt, Jesus sei das Zentrum, der Mittelpunkt in mir. Und dann geht es darum, dass es heißt, sei der Wind in meinen Segeln. Einfach nochmal so als Bekenntnis vor Gott. Jesus, du sollst der Mittelpunkt in mir sein. Du sollst regieren, du sollst der Mittelpunkt in mir sein. Dass wir jetzt nochmal bei diesem Lied nochmal in uns gehen und das vielleicht einfach mit Gott nochmal besprechen und Gott nochmal neu sagen, Jesus, Sei du der Mittelpunkt. Sei du durch deinen Heiligen Geist der Wind in meinen Segeln. Amen.